Allerdings muss man an dieser Stelle sehr aufpassen, denn der Hals kann nicht wirklich komplett isoliert vom Gesicht gesehen werden. Es ist vielmehr so, dass je älter wir werden, die Wangen in den Hals übergehen und die Folge ist ein Verlust der Kieferlinie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak aus Berlin. Ich bin plastisch-ästhetischer Chirurg, Facharzt für diese Disziplin und freue mich, heute wieder in einer neuen Folge über ein Thema zu sprechen, was sich wachsender Popularität erfreut, muss man sagen. Es geht um den Hals. Und der Hals ist im Gegensatz zum Facelift vielleicht ein weniger populäres Thema, auch was den Namen an sich schon angeht. Wenn wir von einem Facelift sprechen, da wissen irgendwie alle, was gemeint ist. Wenn es dann um den Hals geht, ist die Frage, gehört der zu einem Facelift dazu? Ist ein Halslifting noch etwas völlig anderes? Und über das und über ein paar andere Dinge möchte ich heute in dieser Folge sprechen. Es geht um den Truthahnhals, deshalb trägt die Folge auch den schönen Namen Bye-bye Truthahnhals, weil da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und nicht zuletzt ist das eine Begrifflichkeit, die ich häufig von meinen Patientinnen und Patienten höre, wenn sie zu mir kommen. Was so interessant ist und wo die wachsende Popularität herkommt oder warum ich sie ausmache, ist Folgendes. Die Gesichter, die wir doch sehr beachten, auch in der ästhetischen plastischen Chirurgie, sind häufig im Vordergrund. Gesichter, ich sag mal, bis zur Kinnlinie hin. Und es gibt den schönen Spruch, das Gesicht lügt, der Hals spricht die Wahrheit. Es ist häufig so, dass Gesichter über Jahrzehnte besonders beachtet werden, behandelt werden in unterschiedlichster Art und Weise. Jeder gibt Acht auf sein Gesicht. Heutzutage nutzt man neben normalen Kosmetika und Hautpflegeprodukten auch Sonnenschutz. Natürlich im Bereich Botox, Filler und sonstige Laserbehandlungen. Alles, was die plastisch-ästhetische Gesichtschirurgie im konservativen Bereich, also ohne Operation, hergibt, sind viele, viele Menschen heute zu Hause bewandert, kennen sich aus, nutzen das. Und der Hals ist manchmal etwas, ja, das Stiefkind des Ganzen. Und das ändert sich gerade. Es ist sogar so, dass viele Patientinnen und Patienten den Hals als erstes als störend wahrnehmen und gar nicht mehr so die hängenden Gesichtsweichteile im Bereich der Wange, die dann das klassische Wangenlifting, das klassische Facelifting ausmachen, sondern das Augenmerk rutscht so ein bisschen runter unter die Kieferkante in den Hals. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man sich vor ein paar Jahrzehnten Facelift-Ergebnisse anguckt, wurde oft nicht so viel Augenmerk auf den Hals überhaupt gerichtet. Und man sieht geliftete Gesichter, gemachte Gesichter, deutlich auch manchmal mit Stigmata, also negativen Auswirkungen eines Facelifts. Und am Hals ist gar nicht so viel passiert. Und selbst wenn das Facelift sehr gelungen ist, kann es sein, dass der Hals doch etwas hinterherhinkt, weil dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Tatsächlich ist es so, dass eine isolierte Behandlung des Halses manchmal deutlich effektvoller sogar sein kann und ein Facelift unbedingt gar nicht erfordert ist. Und das ist das, was ich auch in meiner täglichen Praxis von Patientinnen und Patienten höre und selber auch durchführe, die im oberen Teil ihres Gesicht-Halsbereiches, und damit meine ich alles oberhalb der Kieferlinie, eigentlich gar nicht so ein großes Problem bei sich sehen oder wahrnehmen, aber vor allen Dingen ihren Hals als störend empfinden, und zwar den Hals als viel diskrepanter hinsichtlich des Alterungsprozesses, als dass das Gesicht ist. Und ich höre dann, naja, mein Gesicht finde ich eigentlich gar nicht so dramatisch, diese paar Zeichen des Alterns, das ist alles schön und gut, aber der Hals, das stört mich wirklich. Und dann ist es tatsächlich mittlerweile so, dass im Gespräch auch ich mich zusammen mit den Patienten manchmal entscheide, wirklich nur den Hals zu behandeln. Allerdings muss man an dieser Stelle sehr aufpassen, denn der Hals kann nicht wirklich komplett isoliert vom Gesicht gesehen werden. Es ist vielmehr so, dass je älter wir werden, die Wangen in den Hals übergehen und die Folge ist ein Verlust der Kieferlinie und auch das ist mittlerweile eigentlich so ein In-Thema, dass man so eine deutlich gut definierte Jawline hat, wie sie auf Englisch heißt, die Kieferlinie, und die Kinnpartie und Kieferlinienpartie auch ein besonderes Augenmerk hat. Und ich kann deshalb diese untere Kinnlinie nicht wirklich außer Acht lassen, wenn ich den Hals behandle. Denn dann habe ich wieder ein Mismatch, eine zu große Diskrepanz zwischen einem möglicherweise sehr glatten Hals und einer Wange, die so ein bisschen über die Kieferlinie hinüberhängt. Und das ist eine Disproportion, die tatsächlich auch so nicht sinnvoll ist. Und deshalb ist es bei Halsliftings häufig so, dass zumindest ein kleines bisschen auch die Kieferlinie mit in die Gleichung hineingenommen wird, wenn es um die Behandlung geht. Und es manchmal sein kann, dass man auch sagen muss, wenn wir nicht zusätzlich die Wangenregion mit anheben, je nach individuellem Zustand, dann macht das Ganze auch keinen Sinn. Aber de facto haben wir immer häufiger Situationen, wo wir sagen können, ja, ein Halslift und auch ein leichtes Lift der unteren Wange führt zu einem sehr guten, sehr natürlichen Ergebnis mit einem Gesichtsbereich, der wenig Veränderungen zeigt und einem Hals, der gestrafft ist. Was heißt das, den Hals zu straffen? Das Konzept ist ganz ähnlich wie auch im Gesicht. Ich habe mehrere Schichten und es ist nicht nur die Haut, an der ich ziehen sollte, weil wenn ich das tue, wird die relativ schnell nachgeben. Ich habe das immer wieder erklärt, auch in anderen Podcast-Folgen, sobald ich Zug, Spannung, Scherkräfte auf die Haut bringe und die Haut spürt, dass sie unter Zug steht, dann wird sie immer nachproduzieren, sich nachbilden quasi und einfach nachgeben. So wie wenn jemand viel Gewicht zunimmt, wie wenn Frauen schwanger werden und der Bauch wächst und wächst und wächst, weil Zugspannung, in dem Fall von innen, auf die Haut kommt und die Haut merkt, okay, das ist zu viel, ich muss ein bisschen nachgeben. Und das wird auch passieren, wenn ich einfach nur an der Haut des Halses ziehe, analog zur Facelift-Chirurgie. Und diese Techniken sind meistens, man kann sogar sagen, eigentlich immer insuffizient, es sei denn, es handelt sich um Patientinnen und Patienten, die schon eine extrem starke Hauterschlaffung haben, möglicherweise schon 70, 75, 80 Jahre alt sind und wo es darum geht, nur eine leichte Verbesserung zu schaffen. Um in einer recht unkomplizierten Operation, dann ist auch das mal, und ich betone das wirklich mal, also selten, eine Möglichkeit. Ansonsten muss man sich eigentlich immer auch an die unteren Schichten der Halshaut und des Halsgewebes heranwagen. Das ist vor allen Dingen ein großer flächiger Muskel, der den ganzen vorderen Hals überdeckt, nur noch dann eben von der Haut selbst wieder überdeckt, das sogenannte Platysma. Der Platysma-Muskel, der spannt sich von der Kiefernkante bis zu den Knochen der Schulter, also genau genommen die Schlüsselbeine auf und überdeckt alles, was darunter ist. Und dieser Muskel erschlafft ganz gerne. Der macht diese Stränge, die man häufig sieht in der Mitte des Halses, manchmal auch am Rand. Wenn man den Mundwinkel so nach unten zieht, kann man das provozieren, dass sich dieser Platysma-Muskel anspannt. Und dieser Muskel muss in fast allen Fällen mitbehandelt werden, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und diese Techniken sind mannigfaltig. Es gibt viele Konzepte, mit denen man arbeitet. Es macht durchaus Sinn, auch hier tiefe Deep Neck, tiefe Halslifting-Techniken anzuwenden. Das heißt, sich nicht oberhalb nur dieses Muskels zu bewegen, operativ, sondern auch darunter zu gehen. Und ganz wichtig, neben der Entfernung von Fettgewebe, meistens zentral am Hals, auch sich um die Submandibulardrüse zu kümmern. Das ist die Kieferspeicheldrüse, die eine Kontur abbildet, die häufig störend ist, wenn man sie nicht korrigiert. Die Kieferspeicheldrüse sitzt normalerweise hinter der Kieferkante und rutscht, je älter man wird, hinter der Kieferkante hervor, nach unten und ist dann sichtbar, wie so eine kleine Kugel. Und wenn man sozusagen weiß, worauf man guckt, was es ist, dann kann man sie gut erkennen bei Patientinnen und Patienten, bei denen das der Fall ist. Und dann kommt man manchmal nicht umhin, möchte man wieder eine gute Kieferlinie produzieren und den Hals wirklich vollumfänglich, holistisch sozusagen, ganzheitlich straffen, dann wird auch ein Teil von dieser Submandibulardrüse entfernt, was man gut und sicher machen kann, weil sie nur eine sozusagen zweite, dritte Drüse ist, die Speichel produziert. Die Hauptdrüse, die wir haben, ist die Ohrspeicheldrüse. Und die Speicheldrüse im Bereich des Kiefers teilweise zu entfernen, sie wird nicht komplett entfernt, ist keinerlei Funktionsverlust für die Speichelbildung im Mund. Immer ein wichtiger Punkt, dass man nichts opfert, was einer Funktion unterliegt, die wir unbedingt brauchen. Das heißt, das sind alles Dinge, die man gut auch vertreten kann. Wenn man dann den Hals plant zu operieren, geht es am Ende dann genau darum zu schauen, wie sind die anatomischen Voraussetzungen, wie ausgeprägt ist die Problematik, gibt es diese sogenannten Platysmal Bands, diese Stränge, die so ein bisschen nach vorne hängen, wie sehr ist die Submandibulardrüse, die Kieferspeicheldrüse ein Problem, wie groß ist der Hautüberschuss, ist es möglicherweise eine Option, nur vorne einen Schnitt zu machen, unterhalb des Kinns und von dort zu operieren, oder ist es notwendig, auch gleichzeitig oder isoliert davon den klassischen Schnitt im Bereich der Haargrenzen hinter dem Ohr und auch einen Schnitt vor dem Ohr zu machen, um hier komplett zu einer Lösung zu kommen und die Technik anzuwenden, die es eben braucht. Alle diese Dinge müssen vor einer Operation natürlich geklärt werden und lassen sich auch gut klären. Das heißt, mit geschultem Blick auf den Hals, tatsächlich manchmal ohne, dass man die Patienten überhaupt anfassen muss, sondern nur durchs Gucken, sieht man eine ganze Menge der Problematik, die tatsächlich vorliegt, und kann den Patientinnen und Patienten auch auf den Kopf zusagen, wir müssen das und das und das und das machen. Und dann wird manchmal gefragt, dann müssen Sie mich dann nicht genau untersuchen, müssen Sie nicht irgendwas ausmessen, müssen Sie nicht mal daran ziehen und so weiter und so fort. Ja, ein Stück weit schon, aber es ist so, dass man im Gesichts- und Halsbereich eine Menge durch den bloßen Blick erkennen kann, und wenn man dann seine operative Planung entsprechend umsetzt, auch verbessern kann die Dinge, die altersbedingt so aufgetreten sind und die eben die ungewünschte Problematik dann machen. Das, was man als den Truthahnhals bezeichnet, den Gobbler auf Englisch, wie er auch genannt wird, das sind meistens Zustände, die eine größere operative, einen größeren operativen Aufwand benötigen, weil der Truthahnhals dafür spricht, dass dieser Platysmalmuskel extrem erschlafft ist und durchhängt und die Haut auch mitgezogen hat, und dann nur eine sogenannte Platysmaplastik, welcher Technik auch immer, notwendig wird. Und das ist meistens bei Patienten jenseits der 50 erst der Fall. Durchschnittlich, wenn man sich die Literatur anguckt, sind Halslift-Patienten etwa 55 Jahre alt. Und es gibt aber auch sozusagen Ausreißer von 30 bis 80. Jüngere PatientInnen bringen gerne genetisch ein leichtes Durchhängen dieses Platysmalmuskels mit, direkt unter dem Kinn. Und da kann man manchmal auch kleinere Lösungen tatsächlich anbieten. Was man sagen muss, ist, dass alles, weil ich jetzt nur über chirurgische Dinge gesprochen habe, alles, was konservative Lösungen sein könnten, wie zum Beispiel Radiofrequenzbehandlungen, wie das Microneedling mit Radiofrequenz oder als Morpheus häufig bekannt geworden, oder das Endolift Abmilderungen der bestehenden Symptomatik bringen können, aber die tatsächliche Lösung des Problems am Hals, weil wir doch in tiefere Schichten eingehen müssen, in den allermeisten Fällen nur operativ sinnvoll zu lösen ist. Und dafür müssen sich unsere Patientinnen und Patienten dann letztendlich auch entscheiden. Man kann manche Dinge einfach nicht lösen mit konservativen Methoden. Und immer zu operieren heißt nicht immer sozusagen nur das Extrem zu wählen als operative Lösung oder das, was möglicherweise vielleicht auch zu viel ist. Wenn ich manchmal dann argumentiere, naja, das kriegen wir nur mit einer Operation hin am Hals, dann wird mir gerne entgegnet, naja, aber ich möchte ja nicht mehr 20 aussehen. Es muss nicht so viel sein. Nur das Ergebnis, was erwartet wird, ist häufig dann doch relativ viel oder soll eben dann schon wieder ein straffer Hals sein, so gut es geht. Und der wirkt auch nie übertrieben tatsächlich. Der gestraffte Hals, ein gestrafftes Gesicht, ein Facelift kann je nach angewandter Technik durchaus zu viel oder zu gemacht aussehen. Der Hals, darf man sagen, ist es in den seltensten Fällen. Und aus dem Grund ist manchmal mehr tatsächlich gefordert, um ein ganz normales, natürliches, ein gutes Ergebnis erreichen zu können. Das waren einige Gedanken und Informationen zum Halslift beim Hals, auch wenn vielleicht sogar konservative Methoden erstmal eine Möglichkeit sind. Es bedarf immer einer wirklich guten Beratung für die Halsregion, weil es eine komplexe Zone ist, die so viele Parameter beinhaltet, die mit beachtet werden müssen, um zu einer guten Behandlungsplanung dann am Ende zu kommen. Und deshalb lade ich ostentativ und gerne immer auch hier beim Podcast ein, vorbeizukommen für ein Beratungsgespräch, wo man sich die Situation genauer angucken kann und Vorschläge machen kann, ich sozusagen Ideen hineinbringen kann, was man machen könnte. Und am Ende bist es immer du als Patientin oder Patient, der oder die sich entscheidet, was man denn gerne machen möchte und wie sehr eben das Operative überhaupt eine Möglichkeit ist oder auch nicht. Das war's in der heutigen Folge übers Halslift. Es gibt wie immer in allen Folgen auch zuvor noch eine Menge mehr über diese Thematiken zu sagen. Aber um es einigermaßen kurz zu halten, verabschiede ich mich an dieser Stelle und freue mich, dass du zugehört hast. Freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Bewusst schön sein. Der Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Viele Grüße aus Berlin. Bleib so schön, wie du bist. Bis dahin. Tschüss.